Am vergangenen Samstag spielte der VfL Wolfsburg daheim 0:1 gegen RB Leipzig. Die einen oder anderen sagen, schon wieder einmal verloren, ein weiteres verlorenes Heimspiel in Folge, bla 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 und so weiter. Allerdings muss ich für mich persönlich sagen, fühlte sich die Niederlage gar nicht so sehr nach Niederlage an. Und warum das so war, darüber sprechen wir jetzt hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Wir haben uns natürlich auch wieder viel vorgenommen. Jetzt sind wir wieder im unteren Tabellendrittel oder in der unteren Tabellenhälfte. Das ist natürlich absolut nicht das, was wir wollen. Ja, leistungstechnisch finde ich jetzt schon, dass man durchaus aus den letzten zwei Spielen auch ja, ein bisschen was mitnehmen kann. Ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das war echt eigentlich ein gutes Heimspiel jetzt hier, was wir gezeigt haben. Ich meine, am Ende des Tages bringt es alles nichts, wenn wir keine Tore schießen. Aber ich glaube, wir hatten Expected Goals von 3. Zumindest zweimal muss es klingeln, ne? Dann gewinnst du hier, dann sind alle happy. Jetzt schauen wir uns wieder ein bisschen dumm an. Aber wie gesagt, die Richtung stimmt und ja, es ist immer noch Anfang der Saison, deswegen haben wir noch genug Zeit, das, den Bock umzustoßen, aber wir sollten halt jetzt auch anfangen in Augsburg. Ja.
Wahre Worte, die er da sprach, Kilian Fischer nach dem 0:1 gegen RB Leipzig. Ein Spiel, das sich ehrlich gesagt gar nicht so sehr nach Niederlage anfühlte. So ging es mir zumindest am vergangenen Samstag. Vor allem die zweite Halbzeit hat vieles wieder wettgemacht, was man in der ersten Halbzeit in Anführungszeichen falsch gemacht und gespielt hatte. Aber nichtsdestotrotz, fragt man sich ja irgendwie schon. 0:1 gegen RB Leipzig, 0:1 gegen Borussia Dortmund, 3:3 gegen den 1. FC Köln, 1:1 gegen Mainz 05. Läuft man da ein bisschen den eigenen Ansprüchen hinterher? Oder muss der VfL Wolfsburg und somit auch wir als Fans ein bisschen mehr Geduld zeigen? Denn wir stehen ja immer noch mehr oder weniger am Anfang der laufenden Saison. Das wollte ich auch nach der letzten Partie von Moritz Jens wissen. Wie sehr ärgert ihn diese 0:1 Niederlage und die derzeitige Situation bei den Wölfen, dass die letzten Spiele nicht gewonnen werden konnten? Oder sieht er es vielleicht auch eher etwas lockerer und entspannter?
Es nervt schon, muss man sagen, weil, wie gesagt, im Spiel ist es ein bisschen anders, wenn man sich das anschaut. Es ist nicht sehr, sehr einseitig, dass wir nicht gut spielen. Wie gesagt, die Jungs geben alles auf den Platz. Heute hat man es gesehen. Jetzt müssen wir halt gegen Augsburg ran, wird auch ein Kampfspiel werden, weil um die geht es natürlich auch, um Punkte zu sammeln, weil bei denen läuft es ja nicht. Und da müssen wir analysieren und dann das Spiel dann angehen. Ich finde, heute hat man schon eine positive Sache offensiv gesehen, als in den letzten Spielen. Auch das Anlaufen war viel besser, fand ich. War natürlich schwer für die Leipziger in der zweiten Halbzeit, weil die kam nicht mehr raus. Dann gab es nur lange Bälle und dann halt diese Kontermöglichkeiten, wenn wir das Spiel ein bisschen aufmachen. Wie gesagt, ich sehe da Positives in der zweiten Halbzeit. Und diese positiven Dinge müssen wir mitnehmen, weil, wie gesagt, wir hatten viele Chancen. Ich glaube, XG war auch richtig hoch gewesen. Deswegen, es ist positiv, aber natürlich, das Resultat ist halt negativ. Und es sieht halt nicht gerade sehr gut aus. Aber wie gesagt, Augsburg ist nichts spielen, das müssen wir da rannehmen. Und wenn wir es genauso machen wie in der zweiten Halbzeit, dann wird es auch besser.
Ich glaube, diesen Optimismus braucht man auch, denn wie er schon gerade sagte, wir stehen am Anfang einer laufenden Saison und da ist wirklich noch alles möglich in jeglicher Hinsicht. Jetzt werden die ein oder anderen Pessimisten da draußen sagen, ja natürlich, wir sind der VfL Wolfsburg, wir fahren Fahrstuhl und sind Kummer gewohnt, aber so negativ will ich das gar nicht sehen, denn gerade das Spiel gegen RB Leipzig, das macht wirklich Mut und Hoffnung auf bessere Zeiten. Ob es meinem Podcast-Kollegen Lenny Nero genauso geht, das hören wir jetzt im folgenden Spielkommentar.
Wölferadio. Kommentar.
Man könnte meinen, alles wie immer beim VfL Wolfsburg. Platz 12, nur 5 Punkte aus 5 Spielen und das übliche pessimistische Gemeckere. Ob das denn alles so richtig ist, was da im Sommer verändert wurde? Ja, das geht auch schon wieder los. Am Ende kann man es sich auch genauso einfach machen. Und natürlich haben Fußballfans das Recht zur Ungeduld. Dabei ist das Gegenteil jetzt eigentlich das Wichtigste. Mich nervt es zwar auch, dass insbesondere bei den 3 Heimspielen bisher aus den unterschiedlichsten Gründen keine Siege heraussprangen. Fakt ist aber auch, es wäre 3-mal absolut möglich gewesen. Gegen Mainz brach man in der zweiten Halbzeit unerklärlicherweise trotz Führung komplett ein und bettelte quasi um das Gegentor. Gegen Köln fehlte in den entscheidenden Defensivaktionen bei allen drei Gegentoren die individuelle Konzentration, vor allem in der Nachspielzeit. Jetzt gegen Leipzig, ähnlich wie auch schon gegen Dortmund, sorgte die fehlende Konzentration durch katastrophale Fehlpässe genau für die Gegentore, die am Ende spielentscheidend waren. Gegen Leipzig scheiterte man außerdem an der eigenen Chancenverwertung in Hälfte 2. Hier sind es vor allem individuell die Spieler selbst, die Abhilfe schaffen müssen. Denn der Trainer spielt weder den Fehlpass, noch schießt er die Kugel aus 3 Metern an die Latte oder köpft am Tor vorbei wie gegen Leipzig. Allerdings muss er sich auch in der jetzigen Phase schon die Fragen gefallen lassen, warum gewisse Auswechslungen überhaupt oder zu spät erfolgten. Auch die Balance ist zurzeit nicht gegeben und reicht von mutlosem Mauerfußball gegen Dortmund bis vogelwildem Vorchecking gegen Leipzig. Und Balance ist das wichtigste Stichwort. Einen neuen Spielstil zu entwickeln und etablieren einerseits und andererseits aber auch kontinuierlich punkten. Das ist die Aufgabe. Nach 5 Spieltagen ist noch gar nichts passiert, was das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lässt. Wir bewegen uns also immer noch im Bereich von Annahmen und Bauchprognosen. Wir täten gut daran, den Neuerungen noch etwas mehr Zeit einzuräumen, auch wenn es schwerfällt. Vielleicht helfen aber 3 Hinweise, die zumindest mir aufgefallen sind. Erstens, der komplette Kader ist noch gar nicht so lange zusammen. Zuletzt kam mit Christian Eriksen ein nicht unwesentlicher Spieler hinzu. Hier zu erwarten, dass alle Rädchen ineinander greifen, das ist utopisch. Zweitens, die Mannschaft will Fußball spielen. Fast jeder Spielaufbau soll spielerisch gelöst werden und sei es auch noch so riskant. Wenn er gelingt, so wie in der 2. Hälfte gegen ein pressingstarkes Leipzig, dann kommen auf der anderen Seite automatisch Torchancen heraus über unsere schnellen Spieler auf den Flügeln. Wenn er misslingt, fallen aber auch sofort die Amura-Mele-Gegentore und es gibt die Großchancen wie beim von Arnold verursachten Freistoß am Strafraum gegen Leipzig. Aber die grundsätzliche Spielidee ist richtig, weil die Alternative wie letzte Saison wäre, lang auf XY. Drittens, die Werte stimmen grundsätzlich. In 4 von 5 Spielen war man die zweikampfstärkere Mannschaft und auch meistens das deutlich laufstärkere Team. Was die Sprints angeht, ist der VfL unter den Top 5 der Liga. Wenn jetzt dazu die Spielidee mit Ball greift und die Effektivität nach oben geht, dann sollten wir eine positive Entwicklung erzielen. Bis dahin sollten wir aber auch genauso geduldig sein, auch wenn es schwerfällt.
Wölfe Radio. Fan-Talk.
Was war das für ein Spiel am vergangenen Samstag? Es war ein Spiel, das zwar doch irgendwo Fragen aufwirft, aber aus meiner Warte ein bisschen anders als sonst. Und dieses 0:1 gegen RB Leipzig fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig an wie eine Niederlage, jetzt mal von den puren Zahlen abgesehen. Und ich bin gespannt, ob mein heutiger Gast das genauso sieht. Ich begrüße nämlich Michael Theuerkauf von den Wolfsburger Nachrichten. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hi, sei gegrüßt. Schöne Grüße nach Hamburg.
Das war ja ein Mordsspiel. Also es war wirklich ein Spektakel am vergangenen Samstag, fand ich zumindest. Es war stimmungstechnisch richtig großartig und ja, auch spielerisch. Darüber werden wir jetzt ja reden. Wie ging es dir denn so ganz allgemein nach dem 0:1?
Also direkt mit Abpfiff war natürlich erstmal die Enttäuschung, dass es wieder nicht mit einem Heimsieg geklappt hat, relativ groß. Aber das war schnell verflogen, wenn man sich das nochmal vor Augen gehalten hat. Und dann kriegen wir dann auch nochmal die Statistik nach dem Spiel unten dargereicht. Und wenn man dann sieht, dass der VfL tatsächlich 22 Mal aufs Tor geschossen hat, dann weiß man, dass so viel nicht schlecht gewesen sein kann, außer dass das Tor nicht getroffen wurde, beziehungsweise der Ball nicht reingebracht wurde. Deswegen war da auch ganz viel Hoffnung am Ende da. Hoffnung, dass dieser Schritt zu mehr Torchancen, zu mehr Torgefahr genommen wurde.
Ich finde, das Spiel war ein sehr abwechslungsreiches Spiel oder vor allem auch ein sehr ausgewogenes Spiel, vor allem ab der 2. Halbzeit. Ja, da kamen wir so richtig aus uns raus und waren richtig top in Form. Halbzeit 1, gut, reden wir nicht wirklich drüber. Da gab es dann das Gegentor. Aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man hier auch mal die Leistungen der Gegenseite lobend erwähnen. Ich weiß, das wird mir jetzt hier wahrscheinlich wieder um die Ohren gehauen. Als Wölfe-Fan muss ich doch die gegnerische Mannschaft schlecht reden. Warum eigentlich? Also ich fand hier, Klaus Gulaschi hat auch einen Wahnsinnsjob gemacht an dem Tag. Und wäre das nicht gewesen, hätte es wahrscheinlich auch anders stehen können für den VfL Wolfsburg. Nun stand es dann 0-1. Und dieses Gegentor, wenn ich das richtig verstanden habe, nach der Beschreibung von Wölfe Radio Arena Live, dann war das doch eigentlich auch einem Fehlpass auf unserer Seite in Anführungszeichen verschuldet, oder? Wie hast du das gesehen?
Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht anders sehen. In Dortmund war es Joachim, der den Ball Dortmund in die Füße gespielt hat. Das wurde gleich mit dem Gegentor und dann letztlich dem spielentscheidenden Gegentor bestraft. Und dasselbe ist jetzt am Samstag den Moamura dann unterlaufen. Einfach ein schlampiger Pass. Der halt auch sofort in einer Spitzenmannschaft wie Leipzig es eigentlich auch einfach ist, das muss man einfach so anerkennen, denn auch sofort bestraft wird. Und dann würde ich gerne den Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast. Man kann auch gerne mal gegnerische Spieler loben, in dem Fall den Gulaschi. Das kommt manchmal viel zu kurz, dass man ja auch gegen Gegner spielt, die auch gewinnen wollen. Und da mein Papa war mal mein Trainer, der hat immer gesagt, man kann nur so gut spielen, wie es der Gegner zulässt. Und in dem Fall hat das Leipzig auch sehr gut gemacht und Gulaschi, überragender Keeper seit gefühlt Jahrzehnten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon Leipzig ist, aber er bringt ja jedes Jahr herausragende Leistung. Von daher muss man auch einfach mal anerkennen, dass der Gegner gut gemacht hat und nicht immer nur das Haar in der Suppe bei dem eigenen Team suchen. Das gehört halt auch zum Fußball dazu. Jetzt bin ich auch von der eigentlichen Frage abgekommen.
Erste Halbzeit und das Gegentor, wir waren eigentlich bei der Ursprungsfrage, ob das dem Fehlpass verschuldet war. Das hast du ja eigentlich auch bejaht.
Ja, komplett. Ja, war ein ganz klarer Fehlpass von Mo, was sich dann auch fast noch wiederholt, ein paar Minuten später. Da muss Max dann noch in allerhöchster Not hinten klären und schreit dann auch einmal quer über den Platz. Man konnte es quasi hören bei uns auf der Pressetribüne, dass er dann Mo ruft und die Arme krank nach oben reißt. Mo hatte an dem Tag nicht den besten Tag erwischt, auf jeden Fall. Zumindest nicht, was diese Momente angeht. Nach vorne hat er wieder tolle Sachen gemacht, aber defensiv und seine Ballverluste waren an dem Tag spielentscheidend.
Man muss jetzt aber auch ganz klar sagen, wir hatten hier eine Mannschaft vor uns, die derzeit auf Tabellenplatz 3 rangiert, die zwar auch ein bisschen holperig in die Saison gestartet waren, aber dann doch eigentlich auch einen richtig guten Lauf hatten. Und wenn wir jetzt nur mal von den Tabellenplätzen ausgehen, ja, wo wir stehen und wo Leipzig steht und dann in Anführungszeichen nur mit einem 0-1 am Ende rausgehen, können wir trotz alledem mehr als stolz sein. Und ich möchte auch mal behaupten, dass unsere Wölfe vor allem in der zweiten Halbzeit den Leipzigern, ja, man könnte wirklich sagen, ebenbürtig waren. Ja, und es sich aus Fansicht gar nicht so unterlegen anfühlte. Du hast es ja von der Pressetribüne verfolgt. Was würdest du sagen, wie war denn so die Körpersprache der Jungs, vor allem ab der zweiten Halbzeit?
Also abgesehen von der zweiten Halbzeit gegen Mainz hat die Körpersprache eigentlich immer gepasst. Gegen Mainz, weiß ich nicht, konnte sich danach auch niemand erklären, was da los war. Max hatte gesagt, als wenn jemand den Stecker gezogen hätte. Solche Tage gibt's aber auch. Ansonsten hat die Körpersprache eigentlich, doch, die hat schon gepasst. Speziell am Samstag war aber zu erkennen, dass deutlich mehr Mut nach vorne drin war. Die gesamte Mannschaft ist viel höher geschoben, hat sich natürlich auch viel mehr Räume angeboten hinter sich. Das ist gegen Leipzig nicht ungefährlich. Das hat man dann auch ein paar Mal gesehen, die natürlich feilschnelle Jungs da vorne. Aber du musst dieses Risiko halt auch gehen, wenn du diesen dominanten Fußball spielen möchtest. Und es wäre ja eigentlich auch fast belohnt worden. Wenn wir den VAR aufgreifen, dann ist das eigentlich der Ausgleich. Und dann, also gehe ich davon aus, dass der Elfmeter dann reingemacht wird. Und dann kriegt dieses Spiel, bin ich von überzeugt, eine ganz andere Wendung. Und sich jetzt zu sehr darauf zu beruhen, dass Leipzig am ersten Spieltag gegen Bayern 6-0 auf den Hintern bekommen hat. Ich glaube, dass dieses Spiel gegen Bayern zählt nicht. weil die einfach in einer anderen Liga spielen wieder. Und die Spiele danach zeigen, wie stark Leipzig ist und was da für Potenzial auf dem Platz steht. Deswegen ist dieses 0-1, auch wenn es am Ende keine Punkte gibt, bei mir als positiv gesehen worden. Eigentlich nahezu durchweg.
Und man hat auch, finde ich, sehr gut merken bzw. sehen können, in welche spielerische Richtung Paul Simonis da mit dem VfL Wolfsburg steuern möchte. Und vor allem auch da wieder die zweite Halbzeit, die im Vergleich zur Halbzeit 1 wirklich herausragend war und bei mir persönlich auch für viele, ja, Gänsehautmomente gesorgt hat. Und ich freue mich quasi und bin voller Erwartung, wie es jetzt, sag ich mal, beim Spiel gegen Augsburg oder bei den weiteren Spielen, die uns in den nächsten Wochen auch bevorstehen, jetzt weitergehen wird und ob er diese, ja, Spielidee weiterhin so konstant umsetzen kann und auch weiter ausbauen kann.
Ja, also das war auf jeden Fall deutlich zu sehen, was die Idee ist und wie sie die versuchen umzusetzen. War auch in Dortmund schon phasenweise zu sehen, da ist es dann oft am letzten Pass gescheitert. Aber da war es, gab es zwei da Situationen, wo sie sich hinten raus kombinieren mit direkten Pässen, wo dann da die 80.000 in Dortmund anfangen zu staunen und ein richtiges Raunen durch das Stadion. Es war schon auch da teilweise beeindruckend. Es fehlte der Ertrag und das ist halt dann der Torabschluss. Aber das haben sie ja jetzt gegen Leipzig 22 Mal gehabt. Und wichtig dabei auch nicht nur nach langen Bällen, wie sonst das Mittel war, sondern halt auch wirklich Kombinationsfußball. Und das sah phasenweise richtig gut aus. Und ja, kann ich mich nur wiederholen, das macht wirklich Hoffnung für die nächsten Wochen.
Dieser Funke ist aber leider nicht bei jedem angekommen und übergesprungen. Das fand ich wirklich sehr schade. Es war stimmungstechnisch ja wirklich ein tolles Spiel, auch auf den Rängen und so weiter. Fand ich, also auch im Vergleich zu anderen Spielen, die ich schon in der Volkswagen Arena miterlebt habe. Aber irgendwie, wie schon gesagt, ist diese Stimmung nicht bis zum Schluss geblieben, trotz dass der VfL vor allem in Halbzeit 2 alles gegeben hat. Und das fand ich wirklich sehr schade, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Da ist eine Mannschaft, da ist unsere Mannschaft, die kämpft, die wirklich im Vergleich zu vorherigen Spielen, ja, eine tolle Leistung erbringt. Und einigen von uns Fans fällt nichts Besseres ein, als vor Beginn der Nachspielzeit irgendwie gefühlt fluchtartig das Stadion zu verlassen. Sorry, aber irgendwie kann und will ich das nicht verstehen, weil es gab für mich absolut keinen Grund dafür. Es ist für mich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, echt eine Nummer zu hoch.
Ja, das tatsächlich kann ich, wenn es nur 3 steht, wie du es ansprichst, dann meinetwegen, ne? Aber bei einem Ergebnis, wo es halt reicht ja ein guter Torschuss und auf einmal holt die Mannschaft einen Punkt, das will ich ja miterleben als Fan. Ich gehe ja auch nicht 10 Minuten vor Filmende aus dem Kino raus und weiß nicht, wie es geendet ist. Also ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Und das ist auch eine, wie soll ich sagen, das ist ja, der Mannschaft wird da vor Schienbein getreten, ein bisschen, wo sie es einfach nicht verdient hat. Also insbesondere in diesem Spiel nicht, weil Vorwerfen, abgesehen davon, dass sie das Tor nicht getroffen haben, konnte man der Mannschaft an dem Tag eigentlich nichts.
Definitiv. Und Pfiffe und Ähnliches haben sie auch nicht verdient. Gut, das war jetzt nicht ganz so extrem wie nach manch anderem verlorenen Spiel, aber trotz alledem, ja, aber man darf es halt nicht unerwähnt lassen.
Natürlich, also entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ne, aber natürlich, der Frust bei den Fans ist natürlich auch nachzuvollziehen, wenn du jetzt wirklich 8 Monate lang zu Hause kein Spiel mehr gewonnen hast, dann ist deine Geduld auch wahrscheinlich aufgebraucht. Da sollte man aber nicht außer Acht lassen, dass es ja der Mannschaft genauso geht. Also die sind auch richtig auf Deutsch gesagt angepisst von dieser Situation, dass es daraus nicht klappen möchte. Und im Endeffekt sitzen alle in einem Boot und wollen alle diesen einen Heimsieg endlich wieder feiern. Und dann unterstütze ich eigentlich bis zur letzten Minute.
Nun war es ja leider das 10. Heimspiel in Folge, welches wir nicht gewinnen konnten. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, du bist ja nicht nur Reporter, du bist ja auch VfL-Fan. Was macht das mit dir oder macht das überhaupt irgendetwas innerlich mit dir? Macht es dich ja wütend oder sauer oder schaust du da eher neutraler als Fan auch drauf, dass wir jetzt 10 Spiele in Folge zu Hause nicht 3 Punkte mitnehmen konnten?
Also ich habe ganz andere Heimspiele gesehen als jetzt am Samstag, das gegen Heidenheim beispielsweise letztes Jahr. Das war ganz harte Kost. Wer da früher gegangen ist, da konnte man nur sagen, okay, das ist völlig nachvollziehbar. Was macht das mit mir? Erstmal frustriert ist, weil man sich wünscht, dass der VfL seine Spiele gewinnt, ob nur zu Hause oder auswärts, ist in dem Fall egal, aber man wünscht sich das dann auch für seine Kumpels, die da in der Kurve stehen und es auch dann mal wieder verdient haben, einen Sieg zu feiern. Aber ich bin jetzt nicht zu Tränen irgendwie hingerissen oder wie soll ich sagen. Es macht mich jetzt nicht unfassbar traurig, weil ich sehe, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Serie demnächst reißen wird. Ob das jetzt im nächsten Heimspiel der Fall sein wird oder erst in der darauf, ist eigentlich im Endeffekt kackegal. Sie wird reißen und die Mannschaft wird ihren Weg weitergehen. Davon bin ich halt überzeugt. Wenn nicht, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich sehr enttäuscht und frustriert da oben auf der Tribüne nach den Heimspielen. Aber das ist nicht der Fall.
Ich war erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Statistikmensch. Also ich lese mir Sachen durch in Vorbereitung auf eine Podcast-Folge. Hm. Aber ansonsten lassen mich eigentlich so Statistiken kalt, weil jedes Spiel ist ein neues Spiel. Ja, 1 Euro ins Phrasenschweinchen. Sonst sind mir eigentlich diese ZDF-Sachen, Zahlen, Daten, Fakten eigentlich eher Wumpe. Daher war ich tatsächlich für mich schon vor dem Spiel eigentlich schon etwas erschrocken, dass es doch so lange her ist, dass wir das letzte Mal daheim ein Spiel gewonnen haben.
Ja, es war das 14. Januar gegen Gladbach.
Genau. Ja. Und ich musste da erstmal auch schlucken, ganz ehrlich, aber am Ende sehe ich das genauso wie du. Also wir haben schon schlimmere Spiele gesehen, wir haben auch schon schlimmere Saisons erlebt. Wir sind noch am Anfang dieser Saison. Und ich glaube, bei aller Liebe für euch Reporter, die ihr uns regelmäßig mit tollen Zeitungsartikeln und Internetartikeln beliefert, aber manchmal ist sowas ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Panikmache, so dieses, wir haben seit 10 Spielen zu Hause nicht mehr gewonnen. Ja, das ist, das stimmt. Es entspricht ja der Wahrheit, keine Frage. Aber das, ich will nicht sagen, es ist Stimmungsmache. Aber ja, manchmal darf man sich davon, glaube ich, auch nicht so jetzt beeinflussen lassen.
Ja, das ist richtig. Da bin ich ganz deiner Meinung. Diese wirklich historisch schlechte Heimserie oder nicht gewonnen Serie zu Hause, das schreibt sich wie von selbst quasi. Ne? Das wird in jedem Artikel erwähnt und momentan erfährt es halt auch immer dann noch eine Erweiterung um eine weitere Episode nach jedem weiteren Heimspiel. Man kann einfach nur hoffen, dass diese Serie jetzt endlich reißt und dass dann mal wieder andere Schlagzeilen kommen. Auf VfL liefert genügend Gründe, andere Schlagzeilen zu wählen, auf jeden Fall. Aber diese lange Serie ist halt gerade dieses Hauptthema. Und das ist auch dann nach den Spielen in der Mixzone immer eine der ersten Fragen. Und es ist Zeit, dass das noch vom Tisch kommt, ja, auf jeden Fall.
Wenn ich die Wahl gehabt hätte und mir einen Interviewpartner in der Mixzone, das ist dort, wo sich Medienvertreter treffen, um dann Spieler nach dem Spiel zu interviewen, dann hätte ich gerne mit Christian Eriksen gesprochen und ich hätte ihn fragen wollen, wie er sich denn nach diesem Spiel mit einer erneuten Joker-Rolle gefühlt hat. Ja, Christian Eriksen kam ja zu uns als Hoffnungsschimmer, so wurde er zumindest auch gerne medial verkauft, auch wenn er sehr umstritten war, was ich irgendwie nicht nachvollziehen konnte, muss ich ganz ehrlich auch mal sagen. Viele hatten immer noch bei ihrer Kritik die EM 2021 vor Augen, wo es ja den Vorfall gab und sagen heute 2025, hey, wie kann man so einen Spieler verpflichten, wo ich dann sage, hey, es sind 4 Jahre seitdem vergangen, er hat viele tolle weitere Spiele hinter sich gebracht und absolviert, er hat in vielen weiteren Spielen Leistung gezeigt, gut, er war jetzt zum Schluss vereinslos, aber nichtsdestotrotz ist das wirklich ein Spieler, ja, auf den man setzen kann und auch setzen sollte, ja, der viel Erfahrung mitbringt und auch vielleicht den jüngeren Spielern viel mitgeben kann. Und da fragt man sich dann natürlich schon, warum ist er nur auf der Bank und warum ist er nur der Joker und nicht schon viel eher mit dabei? Und das hätte ich ihn gerne mal gefragt, wie er sich in so einer Rolle fühlt.
Also, ich habe ja dann auch viele Jahre selbst gegen den Ball getreten und wohl fühlt sich damit eigentlich niemand, weil jeder möchte von Beginn an auf dem Platz stehen am Ende. Dafür trainiert man ja die Woche. Aber Christian sieht das bei sich auch selbst sehr, sehr realistisch. Und es ist einfach so, er hat zwar viel gemacht in den Wochen, in der vereinslos war, aber halt, es ist nicht zu vergleichen mit einer Vorbereitung, die du mit einer Mannschaft machst und hast diese ganzen kleinen Spielformen und so. Das hat er alles nicht gehabt. Und das sagt ja auch, der Trainer betont es ja auch immer wieder, wir müssen vorsichtig sein. Und dem, vielleicht wird er jetzt am Wochenende dann schon zur Halbzeit eingewechselt und kommt so dann langsam an die Startelf ran. Und zu denen, die das dann gleich wieder malig machen wollten, diesen Transfer. Es gibt so viele Hobby-Nörgler oder auch teilweise Berufs-Nörgler. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben wir in Wolfsburg mehr oder die sind hier einfach lauter oder die anderen sind leiser, ich weiß es nicht. Irgendwie wird immer das Schlechte gesehen hinter jeder Entscheidung. Ich persönlich kann diesen Eriksen-Deal nur begrüßen, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal im Training gesehen und der Junge kann einfach wirklich Fußball spielen, wie es wahrscheinlich Kevin De Bruyne konnte in Wolfsburg, aber sonst noch keiner. Und er wird der Mannschaft so extrem helfen und sei es nur damit, dass er einfach da ist und jeden um sich herum ein bisschen besser machen kann. Und das in der Lage ist er einfach. Ich würde ihm einfach noch Zeit geben und ich denke so, jetzt ab der Länderspielpause wird er dann auch irgendwann in der Startelf stehen. Ich weiß noch nicht, auf welcher Position, aber das muss ich auch nicht entscheiden. Aber er wird seine Startelf-Einsätze kriegen und er wird der Mannschaft enorm weiterhelfen.
Das auf jeden Fall. Da bin ich auch von überzeugt, auch anhand dessen, was er bisher auf dem Spielfeld gezeigt hat. Und von daher, wir dürfen gespannt sein, wie man so schön sagt. Eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, war natürlich der Elfmeter. War das für dich eine klare Sache? Zumal es ja auch in Halbzeit 1 eine Situation gab, wo viele gemurrt haben, das hätte man eigentlich in irgendeiner Weise pfeifen müssen, wurde nicht gepfiffen oder übersehen oder wie auch immer. Wie war das für dich?
Also sprechen wir zuerst über den von Joaquin verursachten Elfmeter, der verschossen wurde. Also auf der Tribüne sehe ich die Situation. Und als gelernter Innenverteidiger habe ich mir nur gedacht, wie kann er so wirklich so doof sein und ihn seinen Gegenspieler da so wegschubsen. Als ich dann die Fernsehbilder gesehen habe, hat die Theatralik von Bakayoko von Leipzig denn doch viel dazu beigetragen, dass es so heftig aussah. Und dann war es dann auch nicht mehr so wild. Also in meiner Auffassung ist das ein Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann. Da muss sich Joaquin so oder so cleverer anstellen. Die Hände müssen einfach wegbleiben. Aber es gibt auch viele Situationen, viele Szenen, wo Schiedsrichter nicht gepfiffen haben. Dann sind wir wieder bei diesem leidigen Thema, dass diese klare Linie einfach fehlt bei solchen Entscheidungen. Und da können wir eigentlich nahtlos übergehen, denn in die Szene beim Schuss von Kili Fischer. Da fehlt halt auch jegliche Linie, was Handspiele angeht. Und das ist wirklich frustrierend, muss ich sagen. Da ist meine Geduld dann am Ende, was diese ganzen VAR-Entscheidungen und dergleichen angeht, weil das sollte alles einfacher machen und gefühlt hat es das Spiel nur komplizierter gemacht.
Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, jetzt allgemein gesehen, seitdem es den VAR gibt, wie lange du teilweise auf eine Entscheidung wartest und wie lange deswegen das Spiel unterbrochen ist, die Leute aus dem Spielfluss gerissen werden. Weißt du, wenn du das Spiel unterbrichst, weil jemand verletzt ist, ja, wo es denn in Anführungszeichen wirklich einen Grund gibt, überhaupt keine Frage, aber gerade nach so Situationen wie jetzt Samstag oder ähnlich gelagerte Situationen, egal in welchem Spiel, finde ich, ist die Frage nach der, ja, nach der Berechtigung eines, nach der Existenz eines VARs wirklich mal gerechtfertigt wieder. Hm. Den machen wir nochmal. Wenn du dir solche Situationen anguckst oder auch ähnlich gelagerte Situationen, egal in welchem Spiel, finde ich, ist die Frage, ob man sowas wie einen VAR wirklich braucht oder ob der Schiedsrichter und seine Assistenten nicht einfach auch ausreichen mit ihrem Augenmaß, mehr als nur gerechtfertigt. Und in der Vergangenheit gab es ja auch mal wieder die Überlegung, brauchen wir den VAR oder können wir den eigentlich abschaffen? Von daher, wenn du sowas dann wieder siehst, da bin ich irgendwie auf Zinne und frage mich, okay, man kann vielleicht als Schiri nicht alles sehen, aber da laufen ja noch mehr Leute irgendwie um den Platz rum. Und wenn wir schon einen Videoassistenten haben, warum sieht der das da nicht? War er da gerade Kaffee holen oder keine Ahnung?
Ja, das ist wirklich frustrierend. Auch bei dem Foul von Joachim, der Schiedsrichter hat eigentlich, also der Hauptschiedsrichter auf dem Feld, hat eine gute Sicht, er sieht die Szene, lässt es weiterlaufen und wird dann von seinen Kollegen aus dem Keller darauf hingewiesen, dass es ein Elfmeter gewesen sein soll. Ich weiß nicht, also die Hauptschiedsrichter auf dem Feld sind so ein bisschen aus der Verantwortung genommen, weil sie haben ja ihren Fallschirm im Keller sitzen quasi. Das finde ich persönlich nicht so gut. Ich hatte da auch einen Kommentar zu geschrieben und mein Vorschlag war dann letztlich, die VAR kann bestehen bleiben, aber wirklich nur technisch. Alles, was man über die Technik lösen kann, kalibrierte Abseitslinie, ist er dann drüber. Wenn der Computer sagt, ja, gut, dann ist es abseits. Oder bei der Torlinientechnik, okay, das ergibt Sinn. Aber sobald es irgendwie dazu kommt, dass der Mensch dann noch Ermessensentscheidungen treffen muss, und war das Schubsen jetzt ausreichend? War die Hand jetzt vom Körper abgespreizt oder nicht? Und, dann einfach die Tatsachenentscheidung auf dem Feld und gut ist. Das wäre mein Ansatz, das einfach wirklich einfach nur die technischen Hilfsmittel dazu nehmen und dann ansonsten dem Menschen auf dem Feld vertrauen. Und wenn der Fehler macht, ist das verzeihlicher, als wenn dann Fehlentscheidungen getroffen werden, wie bei dem Handspiel am Samstag, die sich 30 Mal die Szene da in der Zeitlupe angeschaut werden und so. Und es werden trotzdem solche Fehlentscheidungen getroffen. Das ist inakzeptabel, ehrlich gesagt.
Definitiv. Das Einzige, was ich an dieser Stelle wirklich nicht schlecht finde, seit der letzten Saison schon, ist, dass der Schiedsrichter die Entscheidungen selber übers Mikrofon bekannt geben und auch begründen muss. Weil oftmals war es ja wirklich so, du wusstest, okay, VAR, ja, hat die Hand am Ohr, er lässt sich das nochmal beschreiben oder geht nochmal raus und guckt sich's an, wie auch immer. Und dann kam er rein und du musstest die Entscheidung hinnehmen, hast aber dich oft gefragt, warum ist das so? Und jetzt muss er selber ans Mikrofon und muss das dem gesamten Stadion mitteilen. Viele haben das auch sehr stark kritisiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon mit sowas wie einem VAR arbeiten wollen, finde ich das eigentlich genau richtig, dass die Entscheidung dann, dass du dich mutmaßen musst als Fan, was da los ist.
Richtig, ja. Das ist tatsächlich zwingend erforderlich im Sinne der Transparenz dann in dem Fall. Es würde aber auch einfacher werden, wenn wirklich Entscheidungen, die auch für den Fan sofort nachvollziehbar sind, wenn dann ein Ball noch vor der Torlinie oder kurz hinter der Torlinie weggefischt wird vom Keeper, wenn der das überprüft, dann weiß jeder, okay, das wird jetzt überprüft. Oder wenn Steilpass gespielt wird und man sieht schon, oh, das könnte Abseits gewesen sein, dann weiß jeder Fan, okay, das wird jetzt überprüft. Wenn dann aber eindeutige Nicht-Abseitsstellungen, die dann zum Tor führt, nach einem Rückpass beispielsweise, und es wird trotzdem überprüft. Und dann geht es um 6 Pässe vor dem Tor, weil da irgendwo der Ball schon im Aus war oder vermeintliches Foul gewesen war. Das Das macht mich wahnsinnig. Weil, wie weit willst du denn zurückspulen, um dann die Entscheidung zu überprüfen, ob das jetzt ein Tor war oder nicht? Das weiß ich nicht. Da braucht es eigentlich auch eine klare Regelung, dass wirklich nur der letzte Pass überprüft wird und nicht der Torwart, weil sie nicht den Ball so lange in der Hand hatte, und dann wird das Tor auch noch nicht gegeben. Also,
ja, also ich sehe ja auch, es gab in der Vergangenheit viele Fehlentscheidungen seitens des Schiedsrichters, weshalb man das ja eingeführt hat, aber irgendwie glücklicher sind wir jetzt auch nicht. Sei es drum.
Ich kenne die Statistik nicht, aber ich weiß nicht, ob die Fehlentscheidungen wirklich signifikant weniger geworden sind durch den VAR. Weiß ich nicht.
Wir blicken nach vorne. Vielleicht macht's das Ganze etwas besser. Am kommenden Wochenende sind wir nämlich in Augsburg zu Gast. Ich will nicht sagen, dass es ein Angstgegner ist, aber es ist ein Gegner, den wir in der Vergangenheit immer mal wieder zu unterschätzen wussten, weil uns ja immer mal wieder die typische VfL-Krankheit ereilt, dass wir gegen Gegner, die uns eigentlich tabellarisch überlegen sind, siehe Leipzig, sehr gut spielen, und dann Gegner, die man eigentlich spielerisch schaffen muss und die man auch, ich sag mal, besiegen muss, da hapert's dann, und da kriegen wir irgendwie keinen Fuß ins Tor, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher bin ich sehr gespannt, was uns jetzt am Wochenende gegen Augsburg erwarten wird. Wir werden auch gleich noch hören, wie die Augsburger selber so drauf sind und wie die Begegnung so wahrnehmen und einschätzen. Aber was würdest du jetzt nach Leipzig sagen? Was dürfen wir oder können wir jetzt am Wochenende erwarten?
Also first of all, glaube ich nicht, dass wir Augsburg unterschätzt haben in den letzten Jahren. Vielmehr ist es da auch so, dass Augsburg extrem unangenehm zu bespielen ist. Und da haben sich schon andere Mannschaften auch die Zähne ausgebissen. Da sind wir wieder dabei, auch die Leistung des Gegners mal zu honorieren und einfach anzuerkennen. Der Augsburger Fußball hat sich ein bisschen verändert durch Sandro Wagner. Es ist nicht mehr dieses Ekelhafte. Man versucht da jetzt auch mehr Fußball zu spielen, sich mehr einzubringen in die Partie. Was jetzt noch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich erhofft hatte. Aber die wollen mitspielen, und das hast du ganz richtig gesagt, Mannschaften, die mitspielen, liegen unserem Team auch eher. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir den nächsten Auswärtsdreier einfahren, um dann zu Hause nachzulegen.
Wäre wünschenswert, auf jeden Fall. Ich bin wirklich auch sehr gespannt, was bin ich bei jedem Spiel. Also ich gebe kein Spiel als Fan noch schon vor dem Anpfiff verloren, was viele andere ja leider tun. Also sie sagen schon gegen Dortmund, das kann nichts werden, gegen Bayern, ach, das kann erst recht nichts werden. Und von daher.
Das wird mir leider in jeglichen Tippspielen immer zum Verhängnis.
Ja, aber natürlich, aber man tippt nicht gegen die eigene Mannschaft. Da,
das ist wahr.
Da setzt jeglicher Realismus aus. Das musste ich mir schon so oft sagen lassen. Und habe natürlich in vielen Tippspielrunden da auch schon übelst Punkte gelassen. Aber ich lasse sie mit Stolz. So. Genau, aber wenn ich tippen müsste, oder ich habe meine Tipps fürs Wochenende noch nicht abgegeben, ich glaube, ich werde aus Wölfe-Sicht ein 2:1 tippen. Ein ganz knappes, umkämpftes 2:1. Und damit können wir auch glücklich sein.
Wären wir glücklich mit dem Einzelnen, wären wir auch glücklich. Aber ich glaube, wir legen noch einen nach, und es wird ein 3:1.
Wunderbar, wir sprechen uns nach dem Spiel wieder. Wie ist das eigentlich? Dich treffe ich ja meistens bei Heimspielen. Bist du auch jemand, der auf Auswärtsfahrten mitgeschickt wird von der Zeitung?
Ja, ich fahre jetzt auch mit nach Augsburg. Samstagmorgen um 6:30 geht's los. Und dann geht's Sonntag wieder zurück.
Eine Anekdote, die ich, glaube ich, hier noch gar nicht im Podcast erzählt habe. Gleich im Kombinationsspiel werdet ihr Fabian Kapfer hören. Er ist Blindenreporter, aber auch Museumsführer im Fußballmuseum in Augsburg. Und den hatten wir hier vor rund 1 bis 1,5 Jahren das erste Mal zu Gast im Kombinationsspiel. Und die haben sich so geehrt gefühlt, dass wir vom Wölferadio Augsburg überhaupt angefragt haben für dieses Projekt. Und seitdem habe ich eine Fußballeinladung offen. das wurde da war die Aufnahme schon vorbei und da wurde sich sehr überschwänglich bedankt und wurde gesagt, hey, wir finden das so cool, dass ihr uns eingeladen habt, da würden wir uns gerne revanchieren und mich in dem Fall gerne mal zu einem Spiel deiner Wahl einladen, natürlich bevorzugt dann einem Auswärtsspiel vom VfL Wolfsburg. Und ich habe es bisher echt noch nicht geschafft. Ich glaube, doch vor 2 Jahren war die Einladung, glaube ich. Gott, ist das schon wieder lange her. Und bisher habe ich es echt noch nicht geschafft. Dieses Wochenende schaffe ich es auch wieder nicht. Ach, ärgerlich. Aber irgendwann muss ich auch mal nach Augsburg fahren.
Ja, das ist natürlich auch ein ganz schöner Ritter runter, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, eben. Und die Bahn ist auch nicht mehr das, was es mal war, preistechnisch. Also von daher.
Weder preistechnisch noch so, was die Zuverlässigkeit angeht, da könnte ich ein bisschen drüber schreiben mittlerweile.
Ich glaube, ich sollte, wenn ich das mache, am besten schon Freitagnacht anreisen oder so.
Dann gehst du auch nur mal sicher, dass du zum Anschluss rechtzeitig da bist, ja.
Genau, alles andere ist dann ja egal, solange man nicht irgendwo dann strandet, aber du bist wahrscheinlich Autofahrer, oder?
Auf Bahn ist sie da, in der Regel nehme ich die Bahn. Jetzt nach Dortmund bin ich mit dem Auto gefahren, weil die Zugverbindung zurück einfach saumäßig war, ehrlich gesagt. Aber ich bereue es leider Gottes immer wieder, die Bahn genommen zu haben am Ende, weil ich tatsächlich auch schon gestrandet bin. Letztes Jahr in Leverkusen musste ich in Düsseldorf ein Taxi ordern, weil ich nicht mehr weitergekommen bin und war dann wirklich zum Anpfiff dann im Stadion. Also es mit dem Auto ist es mittlerweile wahrscheinlich schon entspannter, als mit der Bahn zu fahren. Aber ich arbeite dann auch immer noch auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Und ist effizienter mit der Bahn. Und natürlich auch der Umweltaspekt spielt auch eine Rolle.
Das vor allem auch. Und nun ja, du kannst halt dann auch schon uns mit Spielbericht etc. versorgen, während du dann auf dem Rückweg bist.
Richtig, ja. Oder ich gucke zum 13. Mal Stromberg, wie irgendwas.
Ah, irgendwas findet sich ja immer. Ja, dann ja. Heißt es nicht nur Daumen drücken, dass wir 3 Punkte einfahren, sondern dir wünsche ich auch eine hoffentlich tolle und erfolgreiche Auswärtsfahrt.
Danke dir.
Und es war schön, dich wieder zu Gast zu haben und vielleicht ja bis ganz bald wieder.
Immer wieder gerne.
Bei mir zu Gast hier im Wölferadio war Michael Theuerkauf von den Wolfsburger Nachrichten.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Im Kombinationsspiel geht es dieses Wochenende wieder gen Süden. Es geht zum FC Augsburg, den wir am Wochenende besuchen werden. Und einer, der uns ein wenig über die derzeitige Lage in Augsburg erzählen kann, ist mir zugeschaltet, nämlich Blindenreporter Fabian Kapfer. Ich sag mal Servus nach Augsburg.
Ja, Servus aus Augsburg. Danke, dass du mich mal wieder angerufen hast.
Sehr gerne, dann lass uns doch direkt einsteigen. Wie seid ihr in diese Saison gestartet? Man kann ja schon sagen, durchaus erfolgreich. Ich meine, wer es schafft, irgendwie der bayerischen Konkurrenz aus München 2 Tore einzuschenken, der hat bei vielen Fans sowieso schon mal einen Megastein im Brett. Ja. Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie lief es bisher in dieser Saison?
Ja, der Start war ganz gut. Wir sind ja in Halle im DFB-Pokal erstmal weitergekommen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn man da Profi ist, tut man sich da oft mal schwer. Haben dann in Freiburg gewonnen, was auch für den FCA mal wieder ein toller Erfolg war, weil das war das erste Mal seit dem Jahr 2014, dass wir in Freiburg mal wieder gewinnen konnten. Und du hast es gerade angesprochen, gegen die Bayern haben wir uns auch im Heimspiel sehr gut verkauft. Jetzt im Nachhinein sieht man ja, dass die Bayern nicht ganz so viele Gegentore bekommen. Von dem her haben wir uns da toll rangekämpft. Und dann kam das Auswärtsspiel auf St. Pauli, bei dem wir ja ein bisschen Pech hatten auch. Ein bisschen mehr Matchglück wäre da mehr drin gewesen. Da bekommt man am Ende 2 Standard-Gegentore mit einem Elfmeter und einem abgefälschten Freistoß. Und zuletzt haben wir leider 2 bittere Niederlagen einstecken müssen gegen Mainz und Heidenheim. Da war die Mannschaft und natürlich auch die Fans dann doch sehr enttäuscht.
Ja, mit Mainz, da kennen wir uns inzwischen ja auch schon aus. Das ging ja leider auch nicht so erfolgreich aus, wie wir uns das gewünscht hätten beim ersten Heimspiel in dieser Saison. Und die sind auf einem guten Kurs, das muss man auch so sagen. Aber trotz alledem kann man ja, wenn man jetzt mal Bilanz ziehen müsste, nach den ersten Spieltagen schon sagen, dass es sehr ausgeglichen ist. Und ihr wahrscheinlich besser in die Saison gestartet seid, als sich der ein oder die andere es wahrscheinlich vorgestellt hätte am Anfang, oder?
Ja, also zumindest der Auswärtssieg in Freiburg, den fand ich schon toll. Da waren wir auch sehr effektiv. Generell ist ja das Ziel, aktiveren Fußball zu spielen. Und ich fand, das ist uns in den ersten Spielen schon gut gelungen. Natürlich, wenn man jetzt dann zuletzt zwei Niederlagen hatte, möchte man da unbedingt darauf reagieren jetzt im kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass es ein Heimspiel ist. Aber ja, also der Start lief ganz gut. Zuletzt hatten wir mal einen Dämpfer, aber ich bin ganz optimistisch, dass wir das am Wochenende wieder rumreißen.
Würdest du sagen, in der aktuellen Konstellation, Augsburg ist eine heimstarke Mannschaft?
Generell würde ich uns schon als heimstarke Mannschaft bezeichnen. Würde da vor allem jetzt mal das Bayern-Spiel als Beleg nehmen. Da war man schon lange stark unter Druck. Ich glaube, das haben einige Mannschaften gegen die Bayern in der aktuellen Saison schon erlebt, wie spielstark die Münchner sind und dass du dich da dann nochmal rankämpfst und ja eigentlich in der Nachspielzeit fast noch ja am Ausgleich kratzt. Ich glaube, ich habe Harry Kane auch selten links hinten verteidigen sehen. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass man auch mit dem Publikum gemeinsam in Augsburg eine große Wucht entwickeln kann. Ja, also grundsätzlich hat uns das schon immer gut getan, zu Hause zu spielen und ich hoffe, dabei bleibt es auch in den kommenden Heimspielen.
Was zeichnet jetzt aktuell nach der Sommerpause Augsburg aus, beziehungsweise die Spielweise von Augsburg?
Ich glaube, es ist ein Entwicklungsprozess, der gerade im Gange ist. Also da ist es jetzt auch noch nicht so, dass wir am Ziel sind, wie wir spielen, aber wir wollen aktiver spielen. Natürlich auch noch mehr eigene Leute einsetzen, die aus der eigenen Jugend kommen, wie Mert Kömür oder Noakai Banks, um da mal zwei talentierte Jungs zu nennen. Und einfach auch den Leuten mit den Vorstellungen mehr Freude zu bereiten. Das war ja auch der Grund, warum wir mit Sandro Wagner einen sehr ambitionierten und akribischen Trainer geholt haben, der sehr ehrgeizig ist. Und ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess, der läuft. Und da gehören, denke ich, auch mal Rückschläge dazu. Aber ich bin ganz optimistisch, dass das mit Spiel zu Spiel dann auch jetzt dann im Herbst besser wird. Man hat ja auch jetzt am Anfang, wie gesagt, schon mit dem Freiburg-Spiel einen Erfolg gefeiert, wo man gesehen hat, die Mannschaft verteidigt teilweise ein bisschen höher, spielt aktiver. Und ja, ich bin da auf jeden Fall überzeugt, dass wir mit Sandro Wagner da auch noch einige Fortschritte machen werden.
Was zeichnet denn seine Spielweise aus?
Also ich glaube, Michael Ströll, unser Geschäftsführer, hat es schon ganz gut am Anfang erklärt. Ist ein sehr akribischer und detailversessener Trainer mit vielen neuen Ideen. Er will aktiver spielen, identifiziert sich mit den Zielen des FCA und ich glaube, dazu gehört einfach, dass die Mannschaft alles reinwirft und kämpft. Und das ist tatsächlich schon immer in Augsburg auch wichtig, dass die Zuschauer sehen, dass die Mannschaft alles gibt. Ich glaube, dann verzeiht man auch mal Niederlagen. Generell ist bei uns die Fanbase auch bei Niederlagen wirklich sehr geduldig und steht hinter der Mannschaft, wie es jetzt auch in Heidenheim war. Da lief es jetzt nicht so gut, aber da hat man auch gesehen nach dem Spiel, da wird jetzt niemand mit einem Pfeifkonzert verabschiedet, sondern da wird aufgemuntert. Ich glaube, das ist in Augsburg wichtig. Ich glaube, er steht für einen aktiven Fußball, für mutigen Fußball und dafür, dass er auch junge Leute gut einbinden kann. Und deswegen hat man ihn am Ende auch vom DFB glücklicherweise loseisen können. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn jetzt in Augsburg haben.
Du sprichst eine sehr interessante Sache an, die ich am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen RB Leipzig, nämlich in umgekehrter Form, beobachtet habe, beziehungsweise wurde es mir beschrieben. Und zwar sagtest du, hey, ihr habt eine super Fanbase, die auch mal eine Niederlage, sage ich mal, verknusen kann und nicht gleich pfeifend aus dem Stadion rennt. Und das ist ja immer so ein, ja, so ein kleines Problem, was wir letzte Woche erlebt haben, 0:1 stand es in Anführungszeichen nur, aber trotzdem sind kurz vor der Nachspielzeit die ersten schon aus dem Stadion rausgegangen, was ich immer sehr schade finde. Warum würdest du sagen, ist das in Augsburg anders? Ist man mehr Kummer gewohnt? Ist man mehr kummerresistenter? Woran würdest du das festmachen?
Kummer gewohnt ist, glaube ich, die falsche Formulierung. Ich glaube, man weiß aber in Augsburg schon, dass man über sehr viele Jahre in der Bundesliga die Mannschaft war, die mit dem kleinsten Etat gearbeitet hat. Man wusste auch Jahr für Jahr, dass der Klassenerhalt immer ein sehr großer Erfolg ist. Mittlerweile gibt es Bundesliga-Vereine, die jetzt mit weniger Startkapital in die Saison gehen. Und der FCA hat sich jetzt in mittlerweile 15 Bundesliga-Jahren am Stück, die es dann am Ende sind der Saison, auch mit Sicherheit einiges dann dazu verdient. Der FCA ist aber trotzdem ein Verein, der oft als Absteiger getippt wurde, ist noch nicht so ganz lange her. Da haben viele Experten gesagt, die steigen ab oder haben zumindest mit dem Abstieg zu tun. Und ich glaube, daher weiß man auch, dass es schwierige Phasen in der Saison gibt und dass man halt eben über den Zusammenhalt gerade in den ersten Jahren unfassbar viel erreicht hat. Und diesen Zusammenhalt, den will man sich halt eben auch in unserer Fanbase wahren.
Also müssen wir am kommenden Wochenende mit sehr viel Stimmung rechnen, wenn wir bei euch in Augsburg aufschlagen. Was würdest du sagen, wird uns spielerisch erwarten? Wo müssen wir als VfL Wolfsburg am meisten bei euch aufpassen?
Ich glaube, es wird ein sehr umkämpftes Spiel, weil beide Mannschaften ja jetzt doch schon wieder ein Stück lang auf den Sieg warten. Die letzten Duelle liefen aus unserer Sicht gegen den VfL ganz gut, aber ich glaube, da darf man gar nicht so viel auf die Statistik gucken, weil beide Mannschaften jetzt ja auch mit einem neuen Trainer ins Rennen gehen. Und ich glaube, beide Mannschaften wissen, dass es gut wäre, am Wochenende zu punkten. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion jetzt nicht unbedingt immer schön anzusehen ist, aber dass wahnsinnig viel gekämpft wird um jeden Meter. Und ich glaube, deswegen wird es auch sehr eng zugehen am Wochenende.
Und wo würdest du sagen, ich weiß, es ist eine Fangfrage, was ist im Moment noch so ein bisschen eure Problemzone, wo hapert es, wo könnte man als VfL Wolfsburg gut angreifen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Schwer zu beantworten. Ich glaube einfach, dass bei uns in den letzten beiden Spielen vielleicht zum Start auch ein Erfolgserlebnis gefehlt hat. Dementsprechend würde ich mir natürlich fürs Wochenende wünschen, dass wir in Führung gehen, weil mit einer Führung spielt es sich immer leichter und dann holt man sich auch ein bisschen das Selbstbewusstsein zurück, dass man vielleicht in den letzten beiden Auftritten nicht immer hatte. Ich glaube, unsere Mannschaft, die will immer und vielleicht muss man sagen, im letzten Wochenende möglicherweise ein Stück zu viel, haben manche Spieler auch gesagt oder unser Trainer, aber es ist, glaube ich, bei uns schwierig, so die Schwachstelle auszumachen. Das kann bestimmt der Paul Simon ist besser als ich. Aber grundsätzlich glaube ich wirklich, es wird ein enges Spiel und da kann es wirklich auf jeden Zweikampf ankommen. Bei euch war es ja am vergangenen Wochenende auch nur ein Fehlpass, der am Ende den Unterschied gemacht hat gegen Leipzig. Deswegen sind da bestimmt Details entscheidend.
Wir werden sehen am kommenden Wochenende. Was ist dein Tipp?
Ich tippe auf ein knappes 2:1 für uns. Ich bin, wie gesagt, froh, dass wir ein Heimspiel haben und bin überzeugt, dass wir mal wieder 3 Punkte holen.
Bei der Rückrunde sprechen wir uns wieder und dann werden wir sehen.
Was ist dein Tipp?
Umgekehrt, ich sage 1:2. Also wir nehmen 3 Punkte mit. Natürlich, man tippt nicht gegen die eigene Mannschaft.
So ist es. Deswegen sind wir uns einig, dass es ein enges Spiel wird. Schauen wir mal, wer recht hat am Ende des Tages.
So schaut's aus. Bei mir zu Gast hier im Kombinationsspiel zum Auftakt gegen das nächste Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg war Fabian Kapfer. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir und alles Gute.
Und das war's wieder für diese Woche. Das war das Wölferadio, der VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Dort könnt ihr übrigens auch unsere Folgen kommentieren und ihr könnt noch viel, viel mehr für uns tun. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns zu Gast wärt und ein wenig über euch als Wölfe-Fans erzählt. Vielleicht gab's ja besondere Ereignisse oder Erlebnisse rund um den VfL und euer Fandasein. Oder ihr habt einfach mal Lust, das hinter uns liegende Spiel gemeinsam mit uns zu analysieren, dann schreibt uns zum Beispiel über unsere Wölferadio Facebook-Seite. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns aber auch auf euch, wenn ihr am Samstag wieder mit dabei seid bei Wölferadio Arena Live. Lene Nero und Jan Schildwächter kommentieren das Spiel gegen FC Augsburg für euch aus der Sportwelt. Los geht's um 15.15 Uhr, natürlich wieder über die VfL Wolfsburg App oder über wölferadio.de. Jetzt bleibt mir nur noch, uns allen ein grün-weiß erfolgreiches Wochenende zu wünschen. Und mit ebenso grün-weißen Grüßen verabschiedet sich wie immer Christian Ohrens aus Hamburg.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der Fall.